Diese Folge wird gesponsert von Bitwala, der ersten Plattform, die Girokonto, Bitcoin-Wallet und Trading vereint. Mit Bitwala kannst du Bitcoin einfach und sicher direkt von einem deutschen Bankkonto aus kaufen und verkaufen.
Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des BTC Echo Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit Oskar Giese. Oskar ist der Gründer des Unchain Meetups und der Unchain Konferenz. Eine Konferenz, die sich darauf spezialisiert hat, das Verständnis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu erweitern und in die Welt hinauszutragen. Diese Folge ist interessant, einmal weil Oskar über seine Erfahrungen mit Unchain erzählt und auf der anderen Seite auch ein guter Impuls für Leute, die vielleicht selber mit dem Gedanken spielen, ein Meetup ins Leben zu rufen. Also, falls du dir schon überlegt hast, selber ein Bitcoin- oder Krypto-Meetup zu starten, ist diese Folge genau richtig für dich. Wie immer findet ihr alle Links zu den besprochenen Themen in der Sendung in den Shownotes. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit Oskar Giese.
Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Heute mit einem Gast, der zwar Giese mit Nachnamen heißt, aber nicht Philipp mit Vornamen, sondern Oskar. Hallo Oskar.
Grüße dich, lieber Alex.
Ja, genau. Du bist ein Organisator von verschiedenen Meetups und Konferenzen und darum soll es in der heutigen Folge auch gehen. Aber erzähl doch unseren Zuschauern zum Anfang erstmal, wie du überhaupt auf Bitcoin gekommen bist.
Wie ich auf Bitcoin gekommen bin, über den Umweg des ICO und über Umweg der Altcoins. Vor in etwa 3 Jahren haben wir uns mit dem Thema, hat ein Geschäftspartner, der sehr visionär im IT-Bereich unterwegs ist, meine Aufmerksamkeit auf den Bereich gelenkt und wir haben uns damals damit auseinandergesetzt, ob der ICO als Instrument der Mittelakquise, was dahinter steckt, ob das cool ist, ob man sowas noch machen kann, darf und das war der Einstieg und die Frage haben wir für uns dann damals mit Nein beantwortet. Und das war der Beginn des langen oder kurzen Wegs zu Bitcoin.
Und warum bist du dann auf Bitcoin gekommen, beziehungsweise warum bist du bei Bitcoin hängen geblieben? Was begeistert dich bei Bitcoin besonders?
Naja, also um irgendetwas verstehen zu wollen, gerade etwas, was sich so komplex darstellt wie dieses Ökosystem, glaube ich persönlich, dass es sinnvoll ist, sich immer zur Quelle zu gehen, bildlich gesprochen, und zu schauen, was für ein Wasser entspringt da dieser Quelle. Und ich denke, viele, viele aktuell aus der Community sind politisch auch sehr interessiert, zum Teil auch engagiert und gibt unterschiedliche Motivationen. Aber gerade Bitcoin ist natürlich dann die, um in diesem Quellenkontext zu bleiben, ist schon die reinste Lehre wofür diese Industrie geschaffen wurde. Ne? Aber um es kurz zu machen, Bitcoin ist die Mutter aller Dinge.
Sehr gut formuliert. Und wann bist du dann genau selber aktiv geworden, weil du organisierst ja jetzt regelmäßig Meetups?
Ja, im Grunde genommen war das ein relativ pragmatischer Ansatz. Entweder der Prophet muss zum Berg kommen oder der Berg zum Propheten. Also wir hatten relativ wenig Ahnung von dem Thema und hatten das Gefühl, dass man dass im Bereich der Community-Arbeit hier in Deutschland noch Luft ist. Haben über unseren Moderator Aaron König direkt auch gute Verbindungen gehabt zu den Lateinamerikanern, also zu Krypto-Pionieren der ersten Stunde und haben das zum Anlass genommen, die ganzen Experten zu uns einzuladen und über Krypto berichten zu lassen und uns so selber zu bilden, anstelle den anderen Weg zu gehen und zu allen Meetups oder Konferenzen irgendwo anders hinzureisen.
Ja, sehr guter Ansatz. Und was waren jetzt so, wie lange machst du das schon mit den Meetups?
Wir sind jetzt so knapp, ich würde sagen, zweieinhalb, drei Jahre dabei.
Also die ICO-Bubble direkt am eigenen Leib noch mitbekommen, die Hype-Phase und jetzt auch der abgeflaute Markt. Hat sich das auch in den Zahlen der Besucher bei den Meetups niedergeschlagen oder nicht?
Klar, also das Interesse an dem Thema oder das Involvement geht schlagartig hoch oder runter in Abhängigkeit von der Wertentwicklung.
Ja.
Ja, also das ist, bist du als ehemaliger BTC Echo Redakteur, wirst du das ja wahrscheinlich auch wissen, dass eine Headline mit die irgendwie den Preis von Bitcoin thematisiert, zehnmal so gut funktioniert in der Resonanz verglichen irgendwie mit wirklichen inhaltlichen Aufhänger.
Ja. Ich kann mich noch an ein Meetup letztes Jahr erinnern, wo du mich ja auch als Speaker eingeladen hattest und das war auch so ein bisschen im Bärenmarkt, aber ich finde, das ist auch immer, sieht dann so ein bisschen das Publikum aus. Ne? Das sind ja die Leute, die sich tatsächlich für die Technologie interessieren und nicht Fragen haben, in welchen Coin sie als nächstes investieren sollten, um möglichst schnell reich zu werden.
Ja.
Jetzt würde mich interessieren, über die Zeit, wo du die Meetups veranstaltet hast, was war so dein Lernprozess? Was hast du dazugelernt? Was waren so vielleicht Aha-Momente, die du in der Zeit gehabt hast?
Es geht einfach in diesem Ökosystem geht es einfach darum, Dinge zu machen. Mhm. Es ist wichtiger, die richtigen Dinge zu tun, als die Dinge richtig zu tun. Mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Bei meinem ersten Meetup, da habe ich im Grunde genommen die Deutschlandshow von RSK, Woodstock, mit organisiert, gehostet. Und Aaron hatte zu dem Meetup in Berlin eingeladen. Und ich bin hingekommen und habe das dann irgendwie auf unvermittelt moderieren müssen und war ganz unvorbereitet und hatte mir voll Gedanken, und es ist eigentlich alles viel einfacher. Man muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, man muss ins kalte Wasser springen. Und es geht nicht um Perfektionismus, es geht auch nicht um im Grunde genommen werden wir ja domestiziert, es immer an Verbote zu denken, immer an Regulationen zu denken, darf man das, wie soll man es machen, an die Form. Das ist alles in dem Kosmos oder zumindest, was ich jetzt über die richtigen Bitcoiner gelernt habe und auch die Unternehmer, das ist zweitrangig. Es geht darum, Dinge zu tun. Talk is cheap. Damit unterscheiden wir uns auch von der deutschen Berufspolitik zum Beispiel.
Sehr gut. Und jetzt hast du ja dieses Jahr im Juni die Unchained Convention in Berlin gehalten, wo ja auch der hier mein Co-Host Philipp Giese dabei war und der Max Hillebrand, den ich auch vor ein paar Folgen interviewt habe. Wie war das so, eine Konferenz zu organisieren jetzt im Vergleich zu einem Meetup?
Konferenz ist immer ein riesiger Kraftakt, wenn man es vernünftig machen möchte. Und es ist natürlich jetzt, es war in den letzten zwei Jahren schon herausfordernd mit einem sehr aufwendigen Veranstaltungsformat, was auch nicht auf kommerzielle Verwertbarkeit getrimmt ist und was einen gewissen Anspruch hat oder so. Also das so auf die Beine stellen zu können. Im Grunde genommen braucht man Mäzen oder bräuchte man viele Mäzene. Also Einkünfte zu generieren ist da tough. Und man hat im Grunde genommen ja auch in diesem Ökosystem, das sehr volatil ist, Wertentwicklung hoch, Interesse da, Wertentwicklung runter, alles kaputt geschrieben wieder. Man hat eigentlich keine Konstanten, mit denen man planen kann. Und gerade bei den Veranstaltungen ist es so, dass man, das weiß ich auch von unseren südamerikanischen Freunden, also die Wahrheit spielt sich in den letzten 2 bis 3 Wochen vor der eigentlichen Veranstaltung ab. Die ganzen Investitionsentscheidungen etc. und Organisationen, die muss natürlich schon Monate vorher in den Boden gerammt worden sein, der Flock. Aber es ist Unsicherheit bis zum letzten Moment. Man weiß auch nicht, ob die Sprecher kommen. In unserem dem Entwicklungsstadium in diesem Ökosystem, wenn man jetzt mal so von Sprechern wie Andreas Anandopoulos absieht, der, habe ich irgendwo schon mal gesagt, ich glaube im Bitcoin-Blog, dass der bereits einen Künstlervertrag hat wie Metallica. Aber ansonsten gibt es sowas nicht. Die Leute reisen auf eigene Kosten oftmals an. Es gibt keine wirklich belastbaren schriftlichen Vereinbarungen. Man hofft wirklich bis zuletzt, dass alle kommen und dass alles funktioniert. So, und in dem Ganzen, ich könnte jetzt hier noch weitermachen, aber das ist ein Komplex, der, der emotional und auch unter kaufmännischen Gesichtspunkten durchaus belastbar ist. Ja, belastend, also, belastend für einen selber.
Ja, das Ziel der Konferenz ist also nicht jetzt Profit zu generieren, sondern eher die Community zusammenzubringen und das Wissen weiterzugeben, oder?
Ja, dahingehend hat sich das entwickelt und daher jetzt auch zum Beispiel in diesem Jahr der deutlich stärkere Bitcoin-Fokus, auch Lightning, und wir wollen uns nicht als Bitcoin-Maximalisten jetzt profilieren oder verstehen uns auch nicht als solche, aber wir haben inzwischen auch verstanden, wieso es unseren südamerikanischen Partnern von der Bitkonf so wichtig war, dass wir uns nicht vorrangig als Blockchain-Konferenz verstehen und kommunizieren, sondern als Bitcoin- und Blockchain-Konferenz.
Ja. Ja, der Trend ist ja eindeutig erkennbar, dass man sehr viele Blockchain-Konferenzen hat, wo dann alle möglichen ICOs und Projekte sich vorstellen, aber relativ wenig Bitcoin gesprochen wird. Deswegen finde ich das sehr lobenswert, dass ihr da den...
Wir haben Fork in der Community, der wird auch in diesem Veranstaltungsmarkt deutlich. Wir haben auf der einen Seite Leute, die tatsächlich an den Eigenschaften und an der Stoßrichtung von Bitcoin interessiert sind, sehr, sehr freiheitlich orientiert sind und auch sehr Open Source und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die im Grunde genommen eine Finanzwirtschaft 2.0 mit Hilfe von Blockchain-Technologie errichten möchten, im Regelfall halt auch mit erheblichen öffentlichen Mitteln quersubventioniert werden und wo dann auch hinter vorgehaltener Hand dann gesagt wird, ja, Blockchain ja, aber bitte nicht Bitcoin. Und gerade auf den Veranstaltungen ist kein Zufall, dass da keine relevanten Bitcoin-Leute sprechen. Ich habe mit einem Veranstalter, also eine kleine Anekdote, ich habe mit einem Veranstalter an solchen Events gesprochen und der sagte, ey, kannst du mir nicht helfen, irgendwie mal einen vernünftigen Bitcoin-Speaker irgendwie zu bekommen, hier Brock Pierce, oder wenn, hier kann man auch unterschiedlicher Auffassung sein, wie Brock Pierce Rolle da bei der Bitcoin Foundation ist, oder, aber lange Rede, kurzer Sinn, hat er gesagt, so, also, wenn ich solche Leute anfrage, dann wollen die immer ein Honorar 15.000 Euro aufwärts und Business-Class-Flug und so. Und da habe ich gesagt, ja, das ist lustig, mir geht es genau andersherum, also, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, da gibt es keine großen Schwierigkeiten. Es ist eher andersherum. Wir bekommen, wenn wir irgendwie einen Bankenvorstand oder sowas einladen, bekommen wir eine Aufforderung von der Assistenz auf dem schriftlichen Wege, ihn bitte nie wieder anzuschreiben.
Okay, alles klar. Und jetzt hattet ihr ja viele namhafte Speaker bei der Unchained Convention im Juni. Also Tone Vase, Piers Brocks hast du gerade genannt. Was war da so ein Vortrag, der dir besonders gut gefallen hat und was war da so der Main Takeaway? Ihr habt ja zum Beispiel Christian Decker gehabt, der über das Lightning-Netzwerk erzählt hat. Was hat der so erzählt?
Also im Grunde genommen haben die alle in irgendeiner Form, haben die Sprecher zum Lightning-Network alle so ein wenig so State, wo stehen wir da gerade, abgebildet und erfassbar gemacht. Wir haben ja ein Publikum, das sich sowohl aus wirklichen Experten, Krypto-Experten und Pionieren speist, als aber auch, sage ich mal, Interessierten, für die Thematik nicht komplett neu ist, aber die sich so langsam als Generalisten in das Thema reinbewegen. Das, was, denke ich, auch erkennbar geworden ist, auch durch den ersten Tag und die Vorträge, dass Lightning halt die Anwendungslayer für Bitcoin werden wird, die im Grunde genommen das ganze Thema mit an sich abgrenzender Wahrscheinlichkeit dann stärker auch dem Mainstream zugänglich machen wird.
Wenn du dir jetzt so die Entwicklung generell im Crypto-Space anschaust, gerade jetzt in Bezug auf Deutschland, was sind da so Hoffnungsblicke, vielleicht aber auch Hürden, die du siehst, die der deutschen Industrie generell bevorstehen?
Also was jetzt die Entwicklung des deutschen Marktes im Bereich Kryptowirtschaft anbelangt, wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, dann ist es so, dass durch die Senatsanhörung auch zu dem ganzen Libra-Fall, dass da schon die Auffassung vertreten wird, hat ein Sprecher dort gesagt, ein Repräsentant hat gesagt, Satoshi Nakamoto has created an unstoppable force. Und wir können im Grunde genommen, also wir können das nicht mehr zerstören. Es ist nicht mehr abschaltbar. Das Einzige, wo wir ansetzen können, ist bei den Produkten und Services. Die können wir regulieren. Die können wir gegebenenfalls auch angreifen. Und das ist eine Erkenntnis, die sich auch hier in Deutschland durchgesetzt hat. Das ist so mein Eindruck. Und nach meiner Wahrnehmung, es gibt da diverse Player, die aggressiv, sage ich mal, Krypto-Engagements, Open-Source-orientierte Krypto-Engagements zum Beispiel abbahnen und sich da quasi als verlängerte Arm der BaFin verstehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass jetzt, dass jetzt seitens der Regulatoren zugesehen wird, dass nur Produkte und Services gelauncht werden von etablierten Playern.
Also
im Grunde genommen wird der freie Markt, sofern er denn existiert hat, wird jetzt auf jeden Fall durchreguliert und die Lizenzen werden verkauft an Unternehmen, die bereit sind, Public-Private-Partnerschaften einzugehen.
Und wenn wir jetzt uns dieses Feld aus der Sicht der Konsumenten anschauen, beziehungsweise aus der deutschen Bundesbürger, heißt es dann, dass sich die Deutschland eigentlich rausnimmt aus dem Kryptomarkt und anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Malta oder Zypern, so den Vortritt gibt? Oder wie siehst du das?
Fluffy Pony, einer unserer Sprecher, der leider physisch nicht da war, sondern nur eine Audiobotschaft schicken konnte, weil er Visa, weil er Einreiseprobleme hatte, oder Ausreise besser, lange Rede, kurzer Sinn, der hat ja von einer sogenannten Krypto-Arbitrage gesprochen, einer, ich glaube, Gesetzes-Arbitrage. Und ja, das ist zu erkennen. Viele Unternehmer verlassen Deutschland und bedienen halt den deutschen Markt oder auch andere Märkte von Orten, die deutlich kryptofreundlicher oder liberaler reguliert sind. Zypern, Malta sind da sicherlich gute Beispiele. Der deutsche Bundesbürger wird natürlich nicht profitieren davon, dass die Märkte so reguliert werden, dass im Grunde genommen kein freier Zugang mehr möglich ist. Ja, also Quintessenz ist, solche Konferenzen wie unsere werden umso wichtiger werden. Und es ist ja auch so dieses Paradigma dieser neuen Welt, 1 oder 0, 0 oder 1. Man muss mehr Eigenverantwortung übernehmen, um frei zu sein. Und das wird man hier nicht geschenkt bekommen in dieser Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall die Tendenz, ja. Und wir müssen uns natürlich auch überlegen, das ist jetzt auch mal so offen aus dem Nähkästchen gesprochen, also das ist auch meine Wahrnehmung, wir hatten ja mit Sprechern auch wie Hans-Werner Sinn, der auch relativ offen gesprochen hat, der uns auch ein sehr schönes Feedback gegeben hat, hat uns geschrieben, mit dem Zitat können wir auch arbeiten, hat gesagt, die Unchain-Konferenz, wundervolle Veranstaltung und anders als jede andere Konferenz, die er erlebt hat bisher. Und also ich glaube, der hat uns so ein wenig so als gut gelaunte und irgendwie auch relativ klar denkende Hippies erlebt. Der war gar nicht darauf vorbereitet, dass aber am Ende des Tages, wir sind schon Public Enemies. Und dadurch, dass wir so offen das Wissen, sage ich mal, an die Leute rantragen und auch dieser Community so ein Forum geben, wird unser Standpunkt hier mit Bezug auf Regulation etc. auch nicht einfacher.
Kannst du gerade eben nochmal das erklären, was Krypto-Arbitrage genau bedeutet?
Ja, Arbitrage in dem Kontext, Gesetzes-Arbitrage heißt irgendwie, dass sich dann ähnlich wie die Händler, die dann Kursschwankungen zwischen bestimmten Börsen nutzen, um Profite zu generieren oder sich im Grunde genommen diejenige Börse suchen, wo sie zu den besten Kursen irgendwie veräußern oder einkaufen kann, so werden sich die Menschen und die Unternehmer und auch die kryptoaffinen Menschen sicherlich dann auch das regulative Umfeld suchen, was ihnen die vielversprechendsten Rahmenbedingungen bietet.
Also ähnlich wie BitMEX, die sich auf den Cayman Islands, glaube ich, niedergelassen haben, suchen sich die Unternehmen halt den besten Rechtsrahmen, oder?
Absolut, absolut. Das denke ich schon. Ob es immer dann die Cayman Islands sein müssen, weiß ich nicht, aber es sind ja viele Krypto-Unternehmen und Player, selbst die aus Südamerika oder so zum Beispiel, die gehen ja auch schon auf bestimmte Inselstaaten. Und aber das ist jetzt tatsächlich das Problem der Regulation, das haben wir Deutschen natürlich nicht exklusiv. Das ist
klar. Ja, apropos Regulation, jetzt hast du vorhin schon den Libra-Coin angesprochen. Wie siehst du denn die Entwicklung? Glaubst du jetzt, dass mehrere große Unternehmen an den Markt gehen werden mit ihren eigenen Kryptowährungen? Und wenn ja, ist das eine ernste Konkurrenz für Bitcoin?
Große Frage. Ja, glaube ich. Ich denke, dieses Bild, was schon diverse Redner irgendwie gezeichnet haben, auch von Andreas Anodopoulos bis hin zu anderen, unser Co-Host Jeff hat dazu ja auch bei der Deutschen Welle gesprochen, ist übrigens ganz interessant, dass jetzt auch so staatliche Institutionen, auch im Rundfunkbereich oder so, die sind gerade zu dem Zeitpunkt unserer Konferenz, ist halt dieser Libra-Coin announced worden, beziehungsweise das White Paper vorgestellt worden. Und auf einmal war ein schlagartiges Interesse staatsnaher Medien da. Wirkte schon so, als ob da jemand gesagt hätte, so jetzt, verdammt, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt müsst ihr mal schauen, fundiert euch da bitte mal ein bisschen. Jetzt hat Big Tech Silicon Valley seinen Handschuh in den Ring geworfen. Und ja, also am Ende des Tages ist ja relativ wahrscheinlich, dass es darauf hinausläuft, dass wir drei Parteien haben, die ihr eigenes Geld, ihre eigenen Währungen anbieten werden, nämlich einmal die Cypherpunks, das ist Bitcoin und Co. Dann werden wir die nach wie vor die Nationalbanken haben und dann haben wir Silicon Valley, der Big Tech und ja, und klar, die werden schon in einem Wettbewerb stehen, was Akzeptanz, was Marktdurchdringung anbelangt. Ist gut, Wettbewerb ist gut.
Jetzt hast du ja bestimmt viel Kontakt mit Leuten, mit Laien, sage ich jetzt mal, die vielleicht zum ersten Mal von Bitcoin gehört haben oder die zum ersten Mal auf ein Meetup von euch kommen. Wie ist so die Resonanz, die du von solchen Leuten bekommst? Ist das eher was die so mit Vorsicht genießen oder sind die da schon Feuer und Flamme dafür?
Schwierig. Also ich habe bei unseren südamerikanischen Freunden gesehen, die haben zum Beispiel in Buenos Aires haben die so einen Space, Espacio Bitcoin, das ist wie so ein eigener Bitcoin-Cluster. Dort geben die, sind ja sehr sozial engagiert, auch Blockchain for Humanity, tolles Projekt, geben sie in den Favelas und so weiter und so fort. Und die geben da wöchentliche Kurse und die sind zum Beispiel sehr näher an den Bürgern dran, an den Menschen. Und die begreifen im Grunde genommen diese Technologie eher so als zielführendes Instrument für ihre Zwecke und sind jetzt keine technischen irgendwie Rocket Scientologen. Und in Deutschland und auch so in der Meetup-Szene, überhaupt pädagogisch, ist eigentlich immer so der Anspruch da, sagen wir mal, sehr verkopft dran zu gehen und nicht die Leute in den Fokus der ganzen Didaktik zu stellen und ihre Bedürfnisse. Und ja, also da sind wir selber, den Schuh müssen wir uns auch anziehen oder so. Also da wäre sehr viel mehr möglich. Und wir bewegen uns aktuell auch noch immer sehr auf einer so sehr, sehr geisteswissenschaftlichen Haltung mit dem Thema. Und da wieder eingangs ist es wichtig, dass man mehr damit macht. Es ist wichtig, dass es viele Bitcoin-ATMs in Deutschland gibt. Es ist wichtig, dass die Leute das Zeug benutzen. Und es ist weniger wichtig, sich jetzt irgendwie mit dem tausendsten Bitcoin-Klon auseinanderzusetzen und irgendwie über Tokenisierung zu schwafeln und wie das reguliert wird und so weiter und so fort. Meine Sicht der Dinge. Und da müssen wir alle besser werden. Wir müssen mehr machen, weniger sprechen. Und mehr Leute mitnehmen, ja, im positiven Sinne.
Jetzt hast du ja erste Handerfahrung mit Südamerika. Wie ist es denn so? Da sind die Leute da schon vertrauter mit Bitcoin? Benutzen die das tatsächlich auch oder wie sieht die Lage da aus?
Ich habe mich da sehr gut mit meinem Bitcoin-Wallet
bewegen. Also tatsächlich auch, dass du in Restaurants damit bezahlen kannst oder in den Läden?
Naja, in Buenos Aires zum Beispiel ist es so, dass wenn man in Restaurants bar sein Essen bezahlt, bekommt man einen Discount von 30-40%. Okay. Da wirst du in Deutschland schon allein für das Angebot wahrscheinlich, wirst du da schon in Handschellen abgeführt. Von daher ist, die haben einen ganz anderen Pragmatismus. Und dort wird an vielen Stellen sagen, klar, akzeptiere ich Bitcoin.
Ja. Wenn wir uns jetzt mal ein Jahr in die Zukunft denken, Wo glaubst du, stehen wir da sowohl preistechnisch als auch technologietechnisch? Glaubst du, das Lightning-Netzwerk wird da user-friendly sein schon?
Entschuldigung, das habe ich akustisch, das letzte.
Ob das user-friendly ist, also ob das ein Laie, sag ich jetzt mal, andersweise benutzen kann.
Ne, das hat Lightning Network user-friendly, also wirklich Mainstream-kompatibel ist das, denke ich nicht. Ich denke, dass wir eine sehr viel stärkere Verbreitung und insbesondere, man muss ja differenzieren, in unserer Gesellschaft, die ja schon sehr aktuell noch eine sehr geringe Pain hat, sich mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen, dass die schon sehr viel stärker für das Thema geöffnet sein wird. Das erlebe ich jetzt in den ganzen Gesprächen. Also man merkt ja dann auch immer so in seinem eigenen sozialen Umfeld, wann die Leute einsteigen, dass sie sich Sachen installieren, mit Themen auseinandersetzen. Das kommt langsam. Das wird insbesondere auch, ist nicht nur ein Bitcoin-Thema, da wird Bitcoin, wenn Kryptowährungen werden von der gesamtwirtschaftlichen, politischen Entwicklung, globalen Entwicklung sehr profitieren. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, insbesondere der zunehmenden Rezession, wirtschaftlichen Problemen, die wir hier bekommen werden. Keine Ahnung, Helikoptergeld, was alles noch kommt als Konsequenz oder als Steigerung der Negativzinspolitik. Die Leute denken darüber nach, auch wenn das in den Medien versucht wird, noch relativ runterzukochen. Wir sehen ja, Bitcoin-ATMs in Deutschland sind, das Geld will in den Bitcoin. Ja, das sind die Learnings auch, die Aufsteller machen, also die Apparate, die platzen ja aus allen Fugen. So, ne? Also es ist ja bei Weitem nicht so, was die uns erzählen, dass das jetzt irgendwie so ein Nischenprodukt ist oder so, aber Hans und Franz möchten da schon rein, wenn sie die Möglichkeit haben. Und aktuell wird ihnen halt die Möglichkeit genommen, bis im Grunde genommen sichergestellt ist, dass der Staat ordentlich mitverdient bei dem ganzen Thema.
Und die Transparenz geschaffen wird für die Nutzer.
Und die Daten, natürlich, und die Daten der Leute und die Kontrolle hat. Ne, vielleicht auch für den Zeitpunkt, ja, wenn die Vermögensteuer kommt.
Okay. Und ja, nochmal mit Blick in die Zukunft, was für Entwicklungen begeistern dich oder was möchtest du als nächstes sehen? Was denkst du, was sind die nächsten großen Meilensteine für Bitcoin?
Die nächsten großen Meilensteine. Also ich finde sehr spannend, diese ganzen Custody- und Security-Lösungen, die jetzt kommen, wie Casa, was Casa anbietet. Also dass man im Grunde genommen jetzt mal verkürzt ausgedrückt eine kleine Hardware-Box bekommt, mit der man relativ anonym und sicher ist. Das fühlt sich erstmal gut an. Und dann international funktionierende Services, die dir helfen, durch Multisignatur etc. Sicher mit deinem Guthaben umzugehen oder Transaktionen durchzuführen. Das sind ja eigentlich Geschäftsmodelle, die Banken entwickeln müssten, wenn sie denn weiter leben möchten, geführt, jetzt oder mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Aber das kommt aus der Bitcoin-Community, ne, Casa, Alena Vanova und so weiter und so fort. Und viele Nodel-Projekte, spannend. Also das finde ich ziemlich begeistert. Also auch so own your own Hardware, dieser Ansatz. Ne? Also nicht auf die Hardware von Amazon zuzugreifen und irgendwie Privatsphäre und Freiheit dann irgendwie noch zeitgleich erwarten zu wollen. Das ist eine spannende Entwicklung. Ich finde die Wallet-Technologien, Wasabi, die hatten wir auch bei uns, Alex Fixor aus Ungarn, der das Wasabi-Wallet entwickelt hat. Integrierte Sachen wie CoinJoin, würde ich mir wünschen, dass sowas in Mainstream-Wallets dann irgendwie auch irgendwann der Fall ist. Also gute Mainstream-Produkte, die sich am Markt entwickeln werden, die tatsächlich helfen und nicht verklären, was da los ist, den Leuten ihre Privatsphäre zurückzugeben. Ja, also das sind spannende Entwicklungen und da bin ich, also im Grunde genommen bin ich da auch relativ zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass die Regulatoren mitkommen werden, das alles hochgehen zu lassen. Aber im Grunde genommen steigt die Erfordernis für jeden Einzelnen, da noch stärker einzusteigen, um sich zu fundieren und seine Freiheitsrechte dann auch in Anspruch zu nehmen. Ne? Aber das wird einem auch nicht hundertprozentig von den Layern abgenommen werden, zu keiner Zeit. Ne? Also davon bin ich inzwischen überzeugt und da hilft nur Eigenstudium. Und das habe ich mir zum Beispiel auch, ich bin, auch wenn mir die Leute präsentieren, ich bin in vielen Themen, bin ich viel zu wenig drin. Und wir haben ja diverse Talks sind auf unserem YouTube-Channel halt auch in voller Länge for free produziert, kann man sehen. Und genau. Das werde ich mir auch nochmal zu
YouTube zeigen. Den YouTube-Channel habe ich entdeckt, den werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, damit du, lieber Zuhörer, dir das genauer anschauen kannst. Den Talk von Tone Base habe ich da schon gesehen. Piers Brocks wurde auch interviewt. Also finde ich sehr gut, dass das auf deutschem Boden auch stattfindet, solche Konferenzen. Und wie können Leute an den Events teilnehmen? Wie finden die Leute dich? Wann ist das nächste Event? Erzähl mal so ein bisschen darüber.
Wann und wo das nächste Event stattfindet, wissen wir noch nicht genau. Das müssen wir auch im nächsten Jahr entscheiden. Also die nächste Konferenz erst. Und nächste Konferenz. Und Meetups finden aktuell in Berlin statt. Da hat sich der Aaron wieder draufgesetzt auf unsere Unchained Meetup-Gruppe dort. Wir hatten vor kurzem mal mit David Schaum da gehabt, der etwas über sein neues Projekt erzählt hat. Also auch spannende Gäste. Wir möchten da gerne jetzt in Zukunft auch den einen oder anderen Politiker mal präsentieren, wie zum Beispiel jemanden wie Frank Schäffler, den wir sehr schätzen. Genau, also das läuft weiter. Das ist in so einer dezentralen Welt, wenn das dezentralisiert ist, wenn Verantwortungen dezentralisiert sind, wenn wir auch alle gucken müssen, wie setzen wir das um, ohne dass wir Industriepartner haben und da abhängig sind oder so. Das ist halt auch alles sehr, ist auch eine sehr spontane Ordnung.
Das ist wahrscheinlich auch so der Fluch von Open-Source-Sachen, dass man halt eine Schwierigkeit hat, einfach die Dinge zu finanzieren und da den Grassroots-Effort genügend zu bewässern, sage ich mal.
Ja, man bekommt halt nicht alles. Das ist tatsächlich auch eine Quintessenz. Ne? Also man bekommt nicht den ganzen Komfort und Sicherheitsapparat, den man irgendwie in so einer, die man dann irgendwie im Tower der Deutschen Bank in Frankfurt auf einer Vernissage dann irgendwie im 30. Stock oder sowas. Dafür sind die Mittel halt nicht da, man kann nicht alles haben.
Okay, gut, ja. Falls du noch ein Schlusswort hast, dann kannst du das jetzt einwerfen.
Nein, also. Ich hab kein Schlusswort. Es bleibt spannend, okay, und das ist gut so.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und die Links, wie gesagt, zu allem, was wir hier gerade besprochen haben, findet ihr in den Shownotes.
Danke dir, lieber Alex.
Wenn du mehr über das Bitwana-Konto erfahren möchtest, besuche die Webseite unter bitwana.com/btc-echo. Den Link findest du auch in unseren Shownotes.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.